Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die French Open sind in der Quali-Woche. Die Auslosung hat gerade stattgefunden und die ganze Welt spricht über das Erstrundenduell zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal. Die ganze Welt? Nein. Die Challenger Corner nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eben dieser Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Bon dia, Andreas.
Wen interessieren Grand Slams? Frage ich immer wieder.
Wir sind Asterix, die Gallier.
Genau. Wir sind das kleine gallische Dorf, was sich für 25.000er Turniere in Spanien, in Katalonien interessiert. Du warst mal wieder unterwegs in Vic. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nicht Vic auf Föhr, sondern in Vic in Katalonien.
Ja, oder Big. Also die Spanier machen ja so dieses ja, V oft zu dem B, ja. Aber ja, ich denke schon.
Ja. Was ist das für ein Ort? Was ist der Zauber dahinter? Und worum geht's da? Das ist eine ganze Turnierserie da in Katalonien.
Ja, genau. Also das ist es. Wir hatten jetzt wirklich wochenlang Tennis satt eigentlich in Katalonien. Und da gab es insgesamt jetzt 9 ITF-Turniere, die stattgefunden haben von März bis Mai. Dazu kamen ja noch die ATP Challenger Events in Girona und El Prat de Llobregat, was das Turnier an der Emilio Sanchez Akademie ist. Und natürlich das Ganze dann auch gekrönt von den Barcelona Open, die ja noch stattgefunden haben. Emotionaler Abschied von Rafael Nadal dieses Jahr. Mhm. Das heißt, da war natürlich richtig viel an Profi-Tennis geboten. Und ich habe das auch jetzt nochmal verglichen mit dem, was in ganz Deutschland in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Denn da gab es eigentlich lediglich die BMW Open, 3 Challenger-Events und 4 ITF-Events für Herren. Also das heißt, alleine in Katalonien haben doppelt so viele ITF-Turniere stattgefunden in diesem Zeitraum als eben in ganz Deutschland. Das ist schon ja, sehr erstaunlich.
Und das ist nach wie vor ein Thema, worüber das deutsche Tennis oder woran das deutsche Tennis ja krankt, wenn es gerade den Nachwuchsspielern und Spielerinnen dann auch die Wildcards geben möchte. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ein paar Erfolge von jungen deutschen Spielern erlebt. Diego de Dura Palomero, der zum Beispiel in dieser Woche in Augsburg sehr gut gespielt hat. Wir haben einige Achtungserfolge gehabt, ein 15.000er Turnier zum Beispiel, einen Sieg. Also das Es gibt ja die Möglichkeiten, erstmal diesen Spielern dann die Möglichkeiten zu geben, zu spielen, und das wird dann auch noch durch Erfolg gekrönt. Also man merkt ja, dass es sich auszahlt, und gerade in Spanien und in Italien, da wird das immer noch mehr dann, wird das immer noch mehr gefeiert, beziehungsweise wird es auch genutzt, und das finde ich etwas, was die Sache sehr interessant macht und was natürlich für die Spieler eine große Möglichkeit ist, immer jede Woche mit sehr vielen guten Leuten spielen zu können.
So ist es. Und das Ganze halt eben mit sehr geringem Aufwand vergleichsweise. Na, sie müssen halt eben nicht durch die Weltgeschichte chatten. Ich habe zum Beispiel auch mit Kenny de Schepper gesprochen in Mataró. Der alte Veteran, genau. War auch ganz nett. Da haben wir gesagt, ach, der spielt noch. Ja. Und es war immer noch sehr, sehr nett, immer wieder mit ihm zu sprechen, weil es ja ganz, ganz freundlicher Spieler und Mensch ja auch ist. Und ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal wirklich intensiv bei seinem letzten Challenger-Erfolg beim Turnier in Como 2016 oder sowas war das, glaube ich, das letzte Mal länger gesprochen gehabt. Und ja, auch er hat eben gesagt, na, also er wohnt in Toulouse, er kommt im Endeffekt mit dem Auto und ist relativ entspannt für ihn dann auch, dort anzureisen und dann eben diesen Swing dann auch in Katalonien spielen zu können. Und wie gesagt, ich war bei 2 Turnieren, um auch nochmal auf die Frage einzugehen, die du eigentlich gestellt hattest, worin es in Vic ging. Also Vic ist ein kleiner Ort, der man kann sagen, so eine Kreishauptstadt ist, die vielleicht rund 50.000 Einwohner hat dort eben eines dieser Turniere stattgefunden haben, in sehr, sehr, sehr breit angelegten Anlage dort in dem Tennisclub, wo parallel auch, glaube ich, so katalanische Juniorenmeisterschaften stattgefunden haben. Also da war auch einiges los an Verkehr, da war einiges an Paddelplätzen auch aufgebaut, wo dann auch die Jugend trainiert hat. Das einzig Nachteilige war, wir hatten teilweise sehr schlechtes Wetter zu Beginn. Also wir hatten wirkliche Wetterkapriolen, bin mir vorgekommen, wirklich wie im tiefsten Aprilwetter in London. Also es war wirklich Sonnenschein und dann 2 Minuten später hat es angefangen zu regnen und 30 Minuten später war wieder die Sonne draußen. Also es war auch sehr schwierig, richtig abwägen zu können, wann sind jetzt die Matches. Und dann bin ich wieder gefahren und bin wieder zum Club gekommen, hat es wieder angefangen zu regnen. Also es war wirklich nicht sehr leicht, gerade zu Beginn. Zum Ende der Woche hin wurde es dann wirklich dann auch angenehmer. Das Finale hat dann auch wirklich unter blauem Himmel und Sonnenschein stattgefunden. Muss dazu sagen, liegt eben auch schon etwas im Landesinneren in Richtung Pyrenäen, auch auf einer Höhe. Ich habe mal geschaut, liegt glaube ich ungefähr so 450 Meter Höhe. Also das heißt, ist auch von den Bedingungen her natürlich etwas anders, als wenn man dann an der Küste spielt, wie dann beispielsweise die Woche drauf, wo jetzt in dieser Woche das Turnier in Mataró noch stattfindet. Das letzte jetzt also, was in Katalonien stattfindet, zumindest eben bis Herbst.
Also, das Turnier in Big Vic, das war ja auf jeden Fall ein 25.000er Turnier und es waren auch ein paar deutsche Spieler mit dabei. Nicola Kuhn hören wir später noch. Den Anfang machen wir aber mit einem Spieler, der in der letzten Woche dort das Viertelfinale erreicht hat und gutes Tennis gezeigt hat. In der ersten Runde hat er gegen einen Kolumbianer, Soriano Barrera, gewonnen in 3 Sätzen. Dann gewann er noch gegen John Echevarria aus Spanien und stand im Viertelfinale, hat dort in 2 Sätzen gegen Daniel Merida verloren. Marvin Möller, von Marvin Möller ist die Sprache. Und wenn man von Marvin Möller hört, denkt man, Mann, der war doch mal ein großes Talent. Ja, war er. Und dann hat er quasi Jahre wegen Verletzungen sausen lassen müssen. Er war jahrelang verletzt und kämpft sich jetzt so langsam wieder ran. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn er fit ist, ist er ein Spieler, der in höhere Ranking-Regionen vorstoßen kann, weil er ist jetzt schon wieder unter den Top 300 und ich finde, das ist relativ schnell gegangen bei ihm.
Ja, auf, glaube ich, Position 308 war er, glaube ich, zumindest letzte Woche gerankt und war ja auch Anfang des Jahres zum ersten Mal unter den Top 300 jetzt auch gelistet. Also das heißt, eigentlich ist er aktuell gerade ja in der Blüte, wenn man so möchte, hat eben sein Karrierehoch bereits schon erreicht. Und ja, ich gebe dir recht, er ist ein sehr stabiler Spieler und einer, der bei diesen ITF-Turnieren, wo inzwischen ja die Leistungsdichte auch extrem groß geworden ist, übrigens auch etwas, was mir Kenny DeShepper auch nochmal gesagt hat, also weil ich ihn auch gefragt habe, der ist ja 2010 auf die Tour gekommen. Also der hat schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, kann man sagen. Und hat mir mal gefragt, was sich eben seitdem verändert hat. Und er hat gesagt, naja, also das ist inzwischen Wahnsinn geworden. Also das ist die Competition hat also extrem zugenommen. Und es sind auch viel mehr Spieler überhaupt unterwegs. Ne? Und er sagt, früher hast du halt mal so ein ITF-Turnier. Erste, zweite Runde war eigentlich Standard. Da bist du immer irgendwie ins Viertelfinale gekommen, ohne großen Aufwand. Heute erste Runde, knallhart. Ja, und das muss man einfach konstatieren. Und deshalb denke ich, macht er da auch einen relativ guten Job. Hat er da also nach Big gekommen, ist vorher Finale gespielt in Schweden. Das heißt, hatte ja da auch ein bisschen Anreise, wechselnde Bedingungen, hat das ganz gut gemacht. Und du hast gesagt, er war ja wirklich also 18 Monate mit einer Sehnenverletzung eben raus. Mhm. Und das zehrt natürlich ein bisschen, ist klar. Und da haben wir jetzt dann auch im Interview nochmal drüber gesprochen.
Und das Interview mit Marvin Möller, das hört ihr hier. Marvin Möller im Gespräch mit Florian hier.
Stichwort Schweden, letzte Woche Finale gespielt. Ich glaube, eine relativ gute Woche, kann man sagen, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt ja in dem Jahr auch nur Challenger gespielt. Ich war dann ja nochmal 2 Monate raus auch. Und jetzt dann das erste Mal wieder beim Future zu sein, da direkt auf Finale zu spielen, auch dann zweimal im Halbfinale gegen einen, der 2,70 oder 2,60 oder so steht, gewonnen. Finale gegen einen, der 2,50 steht, knapp im dritten verloren, wo ich auch meine Chancen hatte. Das war auf jeden Fall eine positive Woche, ja.
Das, wo du sagst, du warst kurz raus, kannst du vielleicht nochmal sagen, was da gewesen ist?
Also ich war einmal kurz raus im Dezember in der Vorbereitung, die konnte ich eigentlich mehr oder weniger nicht machen. Da hatte ich eine bakterielle Infektion an der Hand und war dann noch einmal in der Notaufnahme mit Verdacht auf Blutvergiftung. Das war nicht so cool und dann, also war es nicht, also jetzt nicht größer machen als es ist, aber dann habe ich mir im Februar, als ich dann angefangen habe, wieder gut zu spielen eigentlich in Nottingham, wo ich auch gegen Krajinovic gewonnen habe, einen Muskelfaserriss geholt im Oberschenkel und ja, das hat dann auch mehr oder weniger, bis ich wieder Turniere spielen konnte, dann 2 Monate gedauert.
Jetzt hier in Spanien der Club, glaube ich, zum ersten Mal hier, oder? Oder
warst ich bin du schon zum ersten hier? Mal hier, ja.
Ja, du hast gesagt, die Bedingungen sind ein bisschen anders. Wie sind vielleicht auch so die ersten Eindrücke? Wie sind die Bedingungen hier auch? Wir hatten ja auch heute vor allem ein ziemlich abwechslungsreiches Wetter. Also begonnen mit Regen, Ende Sonnenschein, jetzt ist es ziemlich kalt geworden am Ende.
Das stimmt. Also ich habe mir das Wetter in Spanien ein bisschen schöner vorgestellt, muss ich sagen, dass es jetzt gestern und heute relativ viel regnet. Finde ich jetzt nicht so schön, aber ansonsten sind die Bedingungen eigentlich gut. Es ist halt nur, wenn du aus Schweden kommst, da hast du nur 10 Grad, die Plätze waren super weich, du konntest da fast gar nicht rutschen. Und hier bist du halt wieder auf dem spanischen Hartplatz, der halt richtig hart ist. Man rutscht sehr viel weg, wenn man das nicht gewohnt ist. Und das bin ich jetzt gerade noch nicht. Aber an sich sind die Bedingungen hier eigentlich super. Also die Anlage ist ein Traum. Ich glaube, das Essen ist gut im Restaurant, viele Plätze. Und wenn das Wetter mitspielt, dann kann man sich hier, glaube ich, nicht beschweren.
Nicola Kuhn war ja auch da. Ihr habt ja auch mal gemeinsam Junior Davis Cup gespielt und so weiter. Das heißt, gibt es auch eine Verbindung. Und er ja auch logischerweise eine Verbindung nach Spanien hat. Wie ist es mit dir? Hast du Verbindungen zu dem Land hier? Also viele Turniere hier gespielt. Was sind vielleicht so erste Gedanken, die dir da im Kopf kommen, wenn du an Spanien denkst?
Mit Spanien eigentlich relativ wenig Verbindung, würde ich was sagen. Einmal eine lustige Klassenfahrt gehabt und einmal natürlich der Junior Davis Cup, wo wir mit Nico gespielt haben, da in, wo ja auch das Tausender gespielt wird in Madrid. Das war schon ein sehr besonderes, einsteiniges Erlebnis auch. Gerade wo wir da auch Zweiter geworden sind, das war schon sehr cool. Aber ansonsten habe ich bisher tatsächlich relativ wenig in Spanien bisher gespielt. Deswegen, aber ich fühle mich hier eigentlich immer relativ wohl, muss ich sagen. Die Leute sind eigentlich immer alle relativ nett. Wenn man mit dem Englisch klarkommt, dann ist hier eigentlich ist hier kein Problem. Da kommt man hier gut klar.
Jetzt wollen wir natürlich fragen, wohin ging die Klassenfahrt?
Cadiz war das damals.
Oh ja, okay, das ist schon ein bisschen weiter.
Ja, aber das war witzig.
Okay. Ja, du hast Pause angesprochen, was jetzt glücklicherweise eine kürzere war. Nichtsdestotrotz, du hast ja auch eine wirklich lange Pause hinter dir. Da war zwischenzeitlich mal 1,5 Jahre eigentlich komplett Pause da. Dann kam auch noch Covid. Insgesamt kann man vielleicht sagen, sind es ja fast eigentlich, sind es so 3 verlorene Jahre, würdest du fast sagen, die eigentlich fehlen?
Also ich würde jetzt nicht verlorene Jahre sagen, das hört sich so hart an. Ich denke, dass ich aus jeder Verletzung irgendwie was Positives mitnehmen konnte. In gewissen Verletzungen habe ich mich körperlich dann mit dem Handgelenk, konnte ich halt Ausdauer etc. alles sehr, sehr gut auftrainieren. Ich denke, das hatte auch einen positiven Effekt, als ich dann das falsche Drüsenfieber hatte nach Covid. Das war jetzt, also es war schon nicht schön, man hat aber immer irgendwie Wege gefunden, Sachen zu machen, die einem irgendwie weiterhelfen, weiterbilden. Also ich habe mal probiert, da was Positives rauszuziehen und im Endeffekt formt das auch so ein bisschen den Charakter, würde ich sagen, dann mit den Rückschlägen umzugehen. Aber bezogen aufs Tennis ist das natürlich schon viel Zeit, die da ins Land gegangen ist, wo man auch einfach keine Matches spielt. Und auch gerade, wo das Covid-Break ja noch war, dass da nicht eine von den Sachen eventuell auch mal da rein hätte fallen können, wo man eh nicht spielen kann. Das wäre dann vielleicht noch Glück im Unglück gewesen. Aber ja, es zehrt schon ein bisschen an den Kräften dann irgendwann. Auch jetzt immer dann so kleinere Sachen sind anstrengend, aber im Endeffekt muss man probieren, aus den Situationen das Beste zu machen und ich denke, das kann ich mittlerweile ganz gut.
So war das auch gemeint, also auf die Tenniszeit natürlich bezogen.
Ja, auf die Tennis, klar. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Ich meine, wenn man jetzt die 3-4 Jahre abziehen würde, dann wäre ich 22 und würde 270 stehen oder sowas. Das wäre eine super Ausgangssituation. Indem ich dann wahrscheinlich auch noch in der Förderung irgendwo drin wäre und noch finanzielle Mittel mehr hätte. Das ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Aber ja, aufs Tennis gesehen ist es schade und man merkt natürlich auch immer die Matches, die einem dann immer wieder fehlen. So, da braucht man auch immer wieder noch so ein bisschen Zeit, bis man wieder reinkommt. Das sind ja nicht dann nur die Verletzungen, sondern bis man dann auch wirklich wieder auf dem Level ist, wo man eigentlich vorher war, dauert das dann auch noch mal ein paar Wochen oder Monate. Aber ja, bezogen aufs Tennis sind sie auf irgendeine Art und Weise verloren, aber persönlich würde ich sagen, habe ich immer gute Lösungen gefunden in den Zeiten.
Hast du auch irgendwas gemacht, also was du so angedeutet hast, gab es da irgendwas, dass du nebenbei noch irgendeine Fortbildung, Studium, irgendwas
Also ich habe mich tatsächlich eingeschrieben mal in BWL, das habe ich aber nur so mehr oder weniger, dann habe ich eine Zeit lang probiert zu machen, ist mir dann aber aufgefallen, erfordert sehr, sehr viel Eigendisziplin, die ich für den Sport schon brauche und da hatte ich dann nicht so die Zeit für. Jetzt ist es einfach so, sage ich mal, persönliche Weiterbildung, was Lesen angeht. Geschichte bin ich da relativ interessiert und psychologisch, philosophisch würde ich sagen, nehme ich da jetzt zurzeit relativ viele Sachen mit, die mir gut tun. und die einen dann ja auf irgendeine Art und Weise ausmachen, sag ich mal.
Du sagst Geschichte, gibt es da bestimmte Themengebiete, wo du so Schwerpunkte hast?
Also ich habe mehr oder weniger seit der Französischen Revolution angefangen. Hauptaugenmerk war jetzt, würde ich sagen, auf dem 20. Jahrhundert natürlich, weil da ja relativ viele Sachen vorgefallen sind. Ja, auch mit den Weltkriegen, mit dem Kommunismus und auch mit dem Nationalsozialismus etc. Das sind so eigentlich die Sachen, wo ich mich am meisten darauf konzentriert habe und wo man irgendwie probieren kann, positive Schlüsse draus zu ziehen.
Ist das auch etwas, wenn du jetzt so auf der Tour bist und wie auch hier alleine unterwegs bist, mal abends mal so ein Buch nimmst und dann mal liest oder wie vertreibst du dir die Zeit?
Das mache ich jetzt sehr regelmäßig eigentlich. Mhm. Also da habe ich jetzt schon sehr, sehr viele Bücher mittlerweile gelesen, würde ich sagen, und mache das auch jetzt immer wieder. Früher hatte ich das nicht so, als ich jünger war, aber mittlerweile tut das für den Kopf auch ganz gut. Und das Interesse ist einfach gekommen und dann macht das ja auch mehr oder weniger Spaß.
Ist doch jemand, der so Städte anschaut oder ist das dann reine Fokusgeschichte, die nur aufs Tennis geht und eher nur Platz, Hotel?
Ich probiere es mittlerweile auch mehr, so die Kulturen in den anderen Ländern mitzunehmen, ist aber schon dann ambitioniert, würde ich sagen. Ich meine, heute ist es eh nicht möglich, da muss man ja eh hier sein. Jetzt sind wir bis 9 Uhr hier. Wenn du einen Tag frei hast, dann trainierst du aber auch zweimal, das erste Mal um 10 oder 11 und das zweite Mal vielleicht um 14 oder 15 Uhr. Und dann abends nochmal auf Krampf jetzt so oder irgendwo hin, das passiert leider eher selten. Das sind dann schon eigentlich eher, wenn es besondere Städte sind, dass ich sage, okay, da möchte ich mir jetzt irgendwie mal Zeit für nehmen.
Okay. Hast du da bestimmte Ziele vielleicht auch noch vor? Also gibt es da eine besondere Destination, wo du mal wirklich gerne hinfahren würdest?
Jetzt nicht speziell, würde ich sagen. Das sind dann eher so Städte, auch die halt geschichtlich relativ traditionswürdig sind, sage ich mal. In Sarajevo war ich einmal, da habe ich mir auch Zeit genommen, die Stadt mal ein bisschen genauer anzugucken. Und ansonsten hätte ich ja einfach auch so Sachen, die im 20. Jahrhundert sehr präsent waren, die ich mir dann auch nochmal so angucken würde, was jetzt ja sich dann hauptsächlich eher Richtung Osten bezieht. Mhm. Also.
Jetzt hast du schon gesagt, Förderung und so weiter. Wie läuft das aktuell bei dir? Also wenn man dann kein Förderprogramm da ist oder wie läuft das finanziell?
Ambitioniert, kann man sagen. Also ich hatte das Glück, habe immer noch das Glück, dass der Hamburger Tennisverband mich auch in der Verbandsheit umsonst trainieren lässt, auch Trainingskosten übernimmt. Also das muss man wirklich ausdrücklich erwähnen, dass das eine enorm große Hilfe ist, die mich auch in den letzten Jahren sehr weitergebracht hat, ohne die es auch wahrscheinlich schwer geworden wäre, weil so einen Trainer zu bezahlen, ist einfach auf der Future Tour nicht möglich. Aber um Coach mitzunehmen, dafür reicht es halt einfach nicht, muss man sagen. Da hätte ich auf jeden Fall auch Interesse dran, aber wenn man sich überlegt, dass man dann allein schon die doppelten Reisekosten und alles hat und dann noch ein Gehalt für einen Coach zahlen muss, das kannst du selbst, wenn du die Turniere gewinnst, nicht rausholen bei den Futuren. Und ja, also finanzielle Unterstützung sind immer schön, aber ja, irgendwie muss ja jeder gucken, wie er klarkommt auf der Future Tour. Und dann ist ja auch der Plan, dass man sich relativ schnell in die Top 250 reinspielt, um da dann ja auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
Das wird wahrscheinlich auch so die Zielsetzung sein, oder? Also jetzt auf jeden Fall wieder auch auf Challenger-Niveau zu kommen, oder?
Ja, also ich könnte ja auch jetzt Quali spielen, wenn ich wollte. Jetzt hat aber die Regionalliga bei uns begonnen. Das heißt, da muss ich auch ein paar Punkte oder darf ich ein paar Punktspiele mitnehmen. Aber auf jeden Fall ist das der Plan. Eigentlich war am Anfang des Jahres war die French Open eigentlich relativ präsent. Aber ja, wenn du dann keine Vorbereitung machen kannst und nochmal 2 Monate so weggehen, dann ist es mit den Punkten halt schwer. Was ein bisschen schade ist, weil ich da auch keine wirklich zu verteidigen hatte. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Plan Richtung Challenger und jetzt in Quali zu gehen.
Zum Abschluss noch ein paar Takte zum Thema Hamburg, weil du ja ein Hamburger Junge bist. Da tut sich im Moment ja einiges. Also es gibt einen neuen Veranstalter am Roten Baum. Die Mädels sind mehr oder weniger aus dem Stadtpark geflogen. Hast du das ein bisschen verfolgt?
Nicht so genau, muss ich ehrlich sagen. Also um da jetzt wirklich ins Detail zu gehen, da würde ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Weil es bei mir auch nicht gewiss ist, ob ich überhaupt mitspielen kann. Das hängt ja auch immer dann ein bisschen mit der Wildcard Vergabe zusammen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da als Heimischer auch eine Chance hätte. Und vom Ranking her sieht es ja auch ganz gut aus, aber das ist ja dann immer so ein bisschen Glückssache, sagen wir es mal so.
Aber das ist jetzt nicht irgendwie aktuell weiter verfolgt, also jetzt nicht irgendwie.
Also ich wusste, dass, also mein letzter Stand war, dass Männer und Frauen getrennt ist, auf zwei verschiedene Anlagen. Das habe ich schon mitbekommen. Aber was jetzt genau veranstaltertechnisch da los war, das habe ich tatsächlich gar nicht so mitverfolgt.
Okay. Schon mal vorab, wie sieht denn der Fahrplan aus für die nächsten Wochen? Also
ich werde jetzt nächste Woche nach Augsburg fahren, da das Challenger spielen, dann am Sonntag noch ein weiteres Punktspiel für den Club an der Alster machen. Und danach stehe ich zurzeit in Bosnien auf der Liste und dann ist es noch so ein bisschen, je nachdem, wie viele Punktspiele ich noch mitmachen darf und wie auch die Ligasituation aussieht, hängt das ein bisschen damit zusammen, wie die Turniere dann auch geplant werden.
Super. Dann erstmal bis hierhin. Viel Erfolg noch für die Woche.
Dankeschön.
Danke erstmal.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, was ich sehr sympathisch fand, war seine Aussage, es waren für mich persönlich keine verlorenen Jahre. Ja, sportlich vielleicht, aber persönlich würde ich das nicht als verlorene Jahre bezeichnen. Und das fand ich war eine sehr erwachsene Aussage.
Ja, er macht überhaupt einen sehr reifen Eindruck. Ich meine, 25, du hast gesagt, Talent. Also ich kann mich noch erinnern, meine erste Begegnung mit Marvin Möller war bei den Hamburg European Open. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr, aber muss einige Jahre her gewesen sein. Und damals hat er, glaube ich, eine Wildcard bekommen fürs Hauptfeld, denke ich sogar. Und das war so eine Journalisten-Meeting eben mit ihm im Vorfeld. Und da war riesen Andrang, vor allem natürlich von den Hamburger Journalisten. Als Hamburger Junge war da natürlich auch sehr viel an Medienaufgebot vor Ort. Und das war so das Erste, woran ich mich erinnern kann, aber da war er bestimmt eben noch, denke ich mal, Teenager oder eben Anfang 20 gerade. Und ich glaube, diese Erfahrung, die man dann eben auch abseits des Platzes macht, wie er eben auch selbst gesagt hat, damit reift man auch etwas als Person und als Persönlichkeit. Und da macht er einen sehr aufgeräumten Eindruck und wünsche ihm auf jeden Fall da alles Gute, dass er da nochmal in höhere Sphären des Rankings kommen kann, denn ich glaube, tennismäßig ist da noch Potenzial drin und wie wir ja schon bei vielen Beispielen auch gesehen haben, Spieler, die mit Ende 20 dann noch ihr bestes Tennis abrufen, also da ist auf jeden Fall noch nichts verloren.
Ich habe jetzt seine Ergebnisse angeguckt in den letzten 9 Monaten, seit Oktober. Oktober in Nevers hat er einen 25.000er gewonnen, dann ein weiteres 25.000er Turnier, das Halbfinale erreicht, Hamburg Challenger, ist in die zweite Runde gekommen, dann Sunderland 25.000er wieder ins Halbfinale gekommen, dann hat er es ein bisschen höher versucht auf der Challenger Tour, war vielleicht noch nicht ganz so weit, dann hat er aber jetzt wieder einen 25.000er ins Finale geschafft, dann hier das Viertelfinale erreicht. War zwischendurch dann auch wieder 2 Monate nicht im Einsatz, zwischen Februar und April. Also wenn er mal ein Jahr lang fit bleiben könnte, ich glaube, da könnte es noch weiter nach oben gehen und drücken wir ihm die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt, weil seinen Anteil an Verletzungen in einer Tennisspielerkarriere, die hat er nun wirklich gehabt.
Ja, aber da sieht man wieder, womit das Ganze steht und fällt. Also du musst einfach verletzungsfrei sein oder halt zumindest eben auch nicht besonders verletzungsanfällig sein. Und daran messen sich am Ende auch große Karrieren. Also da braucht man eben auch, kann man ja auch bei den Top-Ranked-Spielern das Ganze so ablesen. Und wenn man dann heute auch beispielsweise einen Alcaraz sieht, der halt doch schon jetzt auch wieder viele Verletzungen mit sich zieht, ist halt die Frage, ist er eben dann vielleicht auch nicht zu fragil, um dann auch wirklich die Rekorde dann auch einheimsen zu können, wie es vielleicht andere gemacht haben. Und ich glaube, da wird es heute oder in Zukunft vielleicht etwas ausgeglichener werden, als das eben mit den Top 3, Top 4 der letzten Jahrzehnte dann eben war.
Ein Spieler, der das Turnier gewonnen hat, ist ein Peruaner, Ignacio Buse. Den hat man eigentlich nur so, also ich jedenfalls habe ihn mal gehört, im Verlauf mit dem Davis Cup, dass er zusammen mit seinem durchaus weiter oder berühmteren Kollegen Juan Pablo Varillas zusammengespielt hat. Und Ignacio Buse hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Albert Kravtsov aus Spanien mit 6:3 und 6:2. Und er ist ziemlich durch dieses Turnier gecruised. War an 6 gesetzt und hat einen einzigen Satz abgegeben und ansonsten alles in 2 Sätzen und zwar sehr, sehr klar gewonnen. Und nach dem Viertelfinale hast du mit Ignacio Buse gesprochen. Da hat er gegen Rafael Roda gewonnen und den hören wir auch gleich. Und jetzt hören wir allerdings erstmal Ignacio Buse und der war im Gespräch mit Florian.
You're a young player as well. What are the main challenges for you being at seniors level now?
Well, I think the consistency in the pro circuit is much more important than in the junior circuit. Now. Uh-huh. I think that transition is what it's harder when you go from junior to pro. And now I think each year, each match, I'm doing better. So yeah, I'm also happy for that, and I hope I can maintain this intensity now.
How would you describe your own game style? What are your strengths? What are your weaknesses?
Well, I think we all have a lot of strengths. I think my strengths are, I don't know, to be a complete player for sure. Weaknesses, well, I don't know. I don't want to say my weaknesses for my opponents, but I don't know, maybe I can work on a little more my fitness, but I feel really good now. I feel that I'm training really good, so when I train good, I build up in confidence, you know. So now I can say I feel really comfortable with my game, so I want to keep going in that way.
Can you tell us a bit about your practice situation? Where are you based?
Well, I'm based in Barcelona, mm-hmm. in Tech. Mm-hmm. It's Tech Carles Ferrer Salat. And yeah, I'm really happy, and I want to thank, because it's there are a lot of players around the world that are in this academy. So yeah, I want to thank Sergi, Albert Costa, and my coaches that are here because they gave me a big opportunity.
So when did you come to Spain?
I came on December last year. I came by 3 months. Mm. I tried here, then I went back to Peru. I was going to college. I was supposed to go to college, but because of my residence that didn't come out on time, I couldn't go to college. So that's why I'm here again, and I'm happy that I'm here now because I think I'm doing good in the pro circuit and I can do really big things, so I have confidence in myself.
And you already won 2 titles on the pro circuit, and you represented your country in the Davis Cup. Yeah. I think also must be a really good experience for you, right?
Yeah, it's a really good experience. Also, last year I traveled a lot alone, so being with my coaches here, I'm really fortunate. And yeah, I hope I can still represent Peru. That is my main purpose. and yeah, I'm really happy.
And you competed all the juniors at Grand Slams. Do you have a favorite one?
Yeah, Wimbledon.
Wimbledon?
But
do you like to play on grass?
Yeah, I love to play on grass.
Okay.
But if I have to win one, I would not choose. I'll say Wimbledon or Roland Garros. Those are my 2 favorite ones.
But it's pretty unusual for a South American to play on grass, isn't it?
Yeah. But I don't have a game that is like South American game, you know. I like to like hit the ball on the rise all the time, not like usual South Americans do. So yeah, they here in Spain they'll tell me a lot that also Spanish people play like this, like 5 meters outside the baseline, and that's not my game style, but yeah, I also had to work on that when I came here, because if you want to play on clay, you have to have that game also. So yeah, I think I'm really doing a good job.
And I learned that your uncle must be a famous chef.
Yes,
is this correct? How about your own cooking skills?
Well, I can cook. I can cook.
What was the last thing you cooked?
The last thing I cooked, I think it was a salmon.
Okay.
baked salmon with some pasta.
Okay.
Really basic.
Very good.
But I love to cook. So yeah, and he's my referent. and my idol since I'm a child, so he's an example to follow. And yeah, I'm really happy he's my uncle.
And finally, what are your goals for the rest of the season?
Well, I think to maintain this confidence, it's really important to work hard. And I think, well, I for sure want to be in the qualies of the Australian Open, but I don't know. I think the most important thing is to maintain the present, and if things don't go as I want, to keep going.
Okay, perfect. Thanks a lot and all the best.
Thank you very much.
Was mir gefallen hat und was wir auch gleich noch bei Rafael Roda hören, die sprechen alle sehr gut Englisch. Und ich komme so aus der Generation, so jemand wie Mark Lopez früher zum Beispiel, der sich ja strikt geweigert hat, Englisch zu sprechen. Und da finde ich, das ist eine sehr schöne Ablenkung bzw. Abwechslung.
Ja, es sind noch nicht alle so weit, aber die tatsächlich. bei dir, Mark Lopez, stimmt absolut. Mein Beispiel ist immer Albert, I don't speak English, Montagnez.
Ja.
War immer mein perfektes Beispiel. Ich glaube, den habe ich mehrfach angesprochen. Ich habe immer wieder versucht, irgendwie mit ihm Englisch zu sprechen. Und irgendwann hat er mich dann schon erkannt, hat mich schon so angelacht und hat gesagt, ja, was willst du? Du sprichst Spanisch. Ja. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gar keine Chance mehr gehabt. Ja. Aber ich habe es immer wieder versucht. Aber es gab so ein paar, die haben sich ja, einfach auch strikt geweigert, was ich aber auch irgendwo auch cool fand, ja, war sehr stringent. Aber ja, klar, die Jungs heute, Ignacio Buse, 20 Jahre alt, ursprünglich kommt er aus Lima, trainiert, wie erwähnt, dann in Barcelona. Und ja, die haben natürlich auch viel internationale auch Freundschaften und Kameradschaften dort natürlich mit dabei. Ja. Und da ist natürlich die Umgangssprache halt sehr häufig Englisch. Das merkt man dann auch. Und da gebe ich dir natürlich absolut recht. Das ist dann natürlich sehr vom Vorteil, wenn man dann auch solche Podcasts macht, dass man das dann auch ganz gut verwerten kann. Interessanter Spieler, absolut. Die Top 400 jetzt geknackt. Da ist einiges an Potenzial drin. Hat schon 2 ITF-Turniere vorher auch gewinnen können. Und wenn man ja so ein bisschen an Tennis und Peru denkt, da fallen einem wahrscheinlich nicht so viele Spieler ein. Jetzt kommt Andreas aus dem Archiv. Wer kommt dir da in den Sinn?
Louis Horner zum Beispiel.
Louis Horner zum Beispiel, ja. Genau.
Jaime Isaga.
Jaime Isaga, an den hätte ich immer als erstes gedacht, ganz genau. Und dann habe ich mal auch nachgeschaut, welche peruanischen ATP-Champions gab es denn überhaupt? Und Pablo Araya gab es noch, der, glaube ich, auch noch eine Schwester hat, die, glaube ich, auch ganz erfolgreich war. Und der eigentlich erfolgreichste war Alejandro Olmedo, der allerdings für die Vereinigten Staaten angetreten ist, dort Grand Slam Champion wurde, ein Hall of Famer, aber ursprünglich eigentlich aus Peru kommt. Und ja, das ist natürlich dann auch ganz interessant, dass es dann auch die Nationen wieder mit vereinzelten Spielern zumindest eben dann in die Weltspitze schaffen. Bei Ignacio Buse merkt man schon, das ist ja auch immer ganz interessant, wenn man auf diesen Turnieren unterwegs ist, ITF-Turnieren, teilweise auch noch Challenges. Da gibt es halt die Spieler, die alleine unterwegs sind und dann gibt es junge Spieler, die dann schon mit dem ganzen Staff da auflaufen. Das hat natürlich einmal was mit der Nähe zur Base zu tun, ganz klar. Wie gesagt, trainiert in Barcelona, also ist natürlich dort mit versammelter Mannschaft vor Ort gewesen. Aber man merkt auch schon, dass das natürlich ein paar Talente sind, wo allgemein gedacht wird, dass sie doch auch sehr es wert sind, sage ich jetzt mal, zu fördern, da wo man eben das Potenzial dann erkennt. Und dazu gehört er absolut. Und deshalb, glaube ich, werden wir von ihm in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges hören. Zumindest erstmal jetzt auf ITF, bald, glaube ich, auch auf Challenger-Ebene. Und dann kommt es wieder auch darauf an, natürlich, inwieweit er verletzungsfrei bleibt. Aber auch hier gutes Potenzial da, nimmt die Bälle früh, ist, wie er auch selber gesagt hat, nicht so ein typischer Sandblattspieler, einer, der eben versucht zu attackieren. Und das ist schon eben auch modernes Tennis, muss man ganz klar sagen.
Weißt du, warum ich auf Louis Horner komme?
Nee.
Weil der 2003 bei den French Open in der ersten Runde Roger Federer damals besiegt hat, der in 5 gesetzt war. Und Horner gewann in 3 Sätzen. Und das war das Jahr, in dem Martin Verkerk ins Finale gekommen ist.
Martin Verkerk und natürlich nicht zu vergessen, denn wir hatten ja unser Special mal verloren gegen
Juan Carlos Ferrero. Ja, genau.
Ja.
Darüber haben wir damals in unserem Special gesprochen.
So ist es, ja.
Genau. Und Juan Ignacio Buse ist vielleicht jemand, der das peruanische Tennis zusammen mit Juan Pablo Varillas in die Zukunft führen kann. Varillas ist in der Quali bei den French Open ausgeschieden. Ein Spieler, den ihr garantiert noch nicht gehört habt und den ihr jetzt eben vorhin zum ersten Mal gehört habt, als ich den Namen gesagt habe, das ist Rafael Roda. Rafael ist erst einmal schon mal ein guter Vorname für spanische Tennis. Und ob er so gut wird wie sein berühmter Landsmann, das ist noch nicht raus und vielleicht sollte man ihn nicht unter so viel Druck setzen. Aber er ist 17 Jahre alt und er war hier mit einer Wildcard angetreten und ist hier ins Viertelfinale gekommen und hatte dann gegen Ignacio Buse verloren mit 1-6, 3-6, hat aber vorher gegen zum Beispiel Raphael Collignon aus Belgien gewonnen und Milan Markovic aus Ungarn in der ersten Runde und hat hier schon sehr viel Potenzial gezeigt. Und da ihr ja sehr darauf erpicht seid, in der Challenger Corner Leute zu hören, die ihr noch nie vorher gehört habt, Rafael Roda habt ihr vorher sicherlich noch nie gehört und das ist das Interview mit Florian und Rafael Roda.
Talking about your game style, how would you describe it? What are your strengths or maybe what are your weaknesses you still have to work on?
Yeah, well, this is one of my first future ITF tournaments. I'm playing some ITF juniors, but not this year because of studies, so this is one of my first tournaments in the year. I'm playing some matches very well and I think I can play futures and juniors at the same time, and that's a good point because I can play with a lot of type kind of players.
And your own game, how would you describe it? What are your strengths?
Yeah, well, I have a big serve. Mm. I like to hit forehand and backhand. I'm solid with both backhand and forehand. Mm. And I think I have a good return. But in general, I can describe my game as a solid one who wants to be aggressive and yeah, that's my game.
You said you studied. What do you study and where are you based?
Yeah, well, I'm in Madrid. Like I do everything there. I go to school. I went to school because I just finished two weeks ago.
Okay.
So yeah,
congratulations.
Thank you very much. Yeah. So I've been studying a lot these past months because in a school I used to go to a school from 8 to 2 p.m. Then I usually go to practice it has been difficult this year for me because I had to combine both things, tennis and studies, but yeah, I got good grades and I'm happy with that.
And the school was focused on sports people who also have to do professional sports.
In general, it was a normal school, a regular school, and I had to study everything: biology, chemistry, all the subjects. And it was like for normal people, the people who don't play sports. So it was more difficult for me because I play tennis, but yeah, I could do a good work.
And did you get any support from the federation? There's also a federation in Madrid organizing the Challenger event, for example.
Yeah, there are a federation in Madrid, but I practice at my tennis club that is called Chamartín, and yeah, I usually practice there. And of course there is a federation there, and also like a bigger federation, like a Spanish federation, the national federation, that are trying to give me opportunities to play those type of tournaments, and that's very important for me because I can face with very tough opponents.
And how would you describe are the main challenges coming from juniors to the seniors too?
Yeah, it's difficult to feel the change. I think it's a huge change because I've been playing juniors last year, so it's tough to change your mind. I think in general the fitness is the most important thing in these types of tournaments.
And yeah, I think I'm doing a great work in Madrid, as I said before. And yeah, hope to play more tournaments like this one.
Do you have kind of a traveling coach or a coach who is with you around the tour?
Yeah, I have a coach in Madrid. I also have a fitness coach that is my dad. He's my fitness coach, and I have a coach inside the court. So yeah, I have some coaches. I also have Javi, who is with me this week, and he's supporting me all the time this week and in general. So yeah, I'm very happy to have a team that support me.
When you're off the court, what are your hobbies? Do you have any particular interests?
Yeah, of course. I like to watch series and to hang out with friends, of course, in Madrid. And yeah, in general, those things.
What kind of series do you watch?
Well, Netflix. I've just watched Outer Banks, and I like it a lot. So yeah, I like series like American series or in general drama series.
And when you're from Madrid, maybe also interested in football?
Yeah, a lot. Yeah,
Real or Atletico?
No, Madrid a lot. I am a big fan of Real Madrid, and I usually go to the stadium to watch the games. And yeah, I'm very happy with the year because it's been incredible. Like. Being in the UEFA Champions League final and having won the La Liga, so it's like a big year for Real Madrid.
And I think now by reaching the quarterfinals here, it's your first time that you do it on the pro circuit. Mm-hmm. What does it mean to you?
Yeah, it's my first time, as you said. So I'm very happy with my level this week. I think I've played very well these two matches, and yeah, I hope to do to play well tomorrow, and yeah, let's see what happens.
And there was one thing I saw on the internet. I think you played a juniors tournament in Germany last year.
Yeah.
At the same venue for the club, you are playing team events. Mm-hmm. Is this the case this year as well?
Yeah, it was. It was a good tournament. Like I played there and I won the tournament. So I was like the environment was amazing. I was supported by all the people there. So yeah, it was a really good tournament. It was really really well organized, and yeah, I could play very well there and take the trophy.
And do you still play for the team?
Yeah, I played last year. This year, I'm not sure because I'm gonna play some juniors and futures. Mm-hmm. But if I have some weekends free, I can go there.
Okay. And how will your schedule look like for the next couple of months?
Yeah.
Or weeks,
so next week I'm going to play to Milan to play a junior, and then Roland Garros Junior. Mm-hmm. So that's gonna be my next two tournaments, and then maybe some future. Some more futures, or be focused for the crash season. I'm looking forward.
And any particular goals for Roland Garros? I think it will be a special tournament for you.
Yeah,
right?
It's gonna be.
It will be your last time as a junior, at least.
Yeah, it's gonna be a good opportunity for me. It's like a present for me, like a dream to play there in the same courts as the professional tennis players. So yeah, it's gonna be a good experience, and hope to do it well.
Do you have a particular role model? Is it Rafa Nadal? Or?
Yeah, well, my idol was Rafa Nadal when I was younger, but now I like Sinner a lot. I like Sinner, how he plays, how like the way he faces the matches. So I like him a lot, and also Alcaraz, of course, because he is from my country, and yeah, I like both players.
Perfect. So thanks a lot.
Yeah, thank you very much.
Best of luck for the rest of the tournament.
Thank you very much.
Thank you, and see you around.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wenn der in 5 Jahren sein erstes ATP-Turnier gewinnt, dann können wir sagen, Leute, ihr habt ihn hier gehört. So wie Yannick Sinner.
Ganz genau, unsere klassische Abteilung, you heard him here first, das gilt natürlich immer weiter, gilt natürlich auch für Ignacio Buse, denke ich auch, dass da wahrscheinlich noch nicht so viele drüber gestolpert sind. Ja, Rafael Jordan ähnlich, ist ein großgewachsener Spieler, 17 Jahre alt, du hast gesagt, Madrileño, also aus der Hauptstadt, kommt jetzt mal nicht aus Katalonien, aber auch dort gibt es natürlich dementsprechende gute Akademien, hat es im Interview auch gesagt, aus dem Club Chamartín, der auch sehr bekannt ist, der selbst auch internationale Turniere veranstaltet. Er selber war die Nummer 11, auch als Junior, beziehungsweise hat das als Career High geschafft. Er ist ja noch im Juniorenwettbewerb mit dabei und war jetzt hier in Wick zum ersten Mal auch im Viertelfinale eines ITF-Turniers. Und wie für alle Junioren ist es das ja auch immer so der Knackpunkt. Wir haben gesagt, verletzungsfrei ist die eine Basis. Das andere ist, dass man dann auch den Sprung schafft von der Juniorenebene dann auf das Herrentennis. Und das scheint hier bisher eigentlich auch ganz gut zu funktionieren. Und das ist ja das, was ich auch in Spanien neben der Vielzahl an den Turnieren immer sehr befürworte, ist, dass man die Jungs frühzeitig auch mit dem Herrentennis in Kontakt bringt. Also, das ist bei den meisten Spaniern der Fall gewesen, dass sie bereits in jungen Jahren eben auch schon auf diesem Seniors-Event unterwegs waren und nicht nur Junioren-Tennis gespielt haben. Und ich glaube, von diesen Erfahrungen können sie dann später auch profitieren.
Das glaube ich auch. Und wie gesagt, Carlos Alcaraz ist auch sehr, sehr früh an das Herrentennis gewöhnt worden und das kann nur gut sein, beziehungsweise wenn man dort die Erfahrungen macht. Und den Namen, den ich vorhin unterschlagen habe, der das 15.000er letzte Woche in Villach gewonnen hat, das ist Justin Engel. Auch ein Junior, der aus dem Stand, aus der Quali heraus ein 15.000er Turnier in Villach gewonnen hat. Ich habe es gesagt, Diego Di Dura Palomero aus deutscher Junior-Sicht in dieser Woche in Augsburg bei den Schwaben Open sehr erfolgreich gewesen, ist dort ins Viertelfinale vorgedrungen. Ein Spieler, den wir hier schon mal im Podcast gehört haben, den hören wir jetzt nochmal im Interview. Ihr habt das Interview in einem Restaurant aufgenommen, oder?
Mit Nicola Kuhn, ja, da war ich in Mataró. Ja. Er hat ja die Woche vorher in Big auch gespielt, musste dort verletzungsbedingt aufgeben und hat dann gesagt, er weiß es noch nicht genau, ob er in Mataró antreten wird. Aber ich habe ihn dann noch mehr oder weniger zufällig an meinem letzten Tag gefunden, kurz bevor er trainiert hatte. Und da ist direkt neben dem Court ist, das Café. Und da haben wir uns dann hingesetzt und deshalb hat man da im Hintergrund wahrscheinlich mal die ein oder anderen Gläser- und Geschirrgeräusche, die dort leider dann unvermeidlich waren.
Das haben wir und trotzdem ist das Interview sehr hörenswert und das haben wir hier noch ans Ende gepackt. Das Interview mit Nicola Kuhn hört ihr hier.
Die Frage natürlich, wie geht's dir? Letzte Woche in Big beim Turnier musstest du leider verletzungsbedingt aufgeben. Wie sieht's aktuell aus?
Ja, ich würde sagen, es geht voran. Ich habe jetzt, die letzten Wochen eigentlich ganz ordentlich gespielt, viele Matches gespielt. Ist dann klar, dass dann irgendwo mal ein paar Schmerzen auftauchen. Jetzt gut in Valdoreix in der zweiten Runde habe ich mir beim Return ein bisschen an der Schulter wehgetan, an der Kapsel. Das war jetzt nichts Schlimmes, strukturell alles gut, aber ich hatte da eine relativ große Entzündung. Auch viel Flüssigkeit. Ne? Mhm. Und ich nach der ganzen Zeit, wo ich jetzt ausgesetzt habe, das Jahr, habe ich jetzt keine Lust, Cortisonspritzen zu nehmen oder irgendwas. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Woche vorher lange raus irgendwie Schmerzen habe, damit ich jetzt sage, okay, komm, lass uns mal kurz Cortison spritzen, damit Roland Garros schmerzenfrei gespielt werden kann. ich meine, ich muss das allgemeine Bild jetzt sehen, ne? Wie die ganze Zeit jetzt läuft und es ist jetzt positiv. Aber ich bevorzuge dann eher, mir jetzt doch ein bisschen Zeit zu nehmen und meinen Körper ein bisschen aufzubauen, dem ein bisschen Ruhe zu geben. Mhm. Wenn das halt nicht geht in einer Woche, dann ist jetzt auch nicht schlimm.
Wir haben in Hamburg ja, oder in Hamburg sind wir ja ein bisschen länger unterhalten auch, da so gesagt, eigentlich eine der Zielsetzungen in dieser Saison ist, verletzungsfrei durchzukommen. Ist es dann schon wieder ein bisschen gefährdet, diese eigentliche Zielsetzung?
Nee, eigentlich nicht. Hm. Wie gesagt, also nach den ganzen Turnieren, die ich jetzt gespielt habe, seit dem 6. Januar angefangen, habe ich gar keine Beschwerden gehabt. Halt nur das normale, muskuläre oder sowas, aber ich habe kein Turnier ausgesetzt, planmäßig alles gespielt. Deswegen, ich meine, wir haben jetzt viele Turniere in Spanien hintereinander. Es ist dann normal, dass man eine Woche halt nach einem Finale, ne, der Körper dann irgendwann sagt, okay, man braucht ein bisschen Pause. Ich habe auch alle Turniere jetzt in Folge gemeldet. Ist dann klar, dass ich dann irgendwo mal eine Pause machen muss. Ne, wenn es natürlich so Sachen sind, dass du ein Turnier gewinnst, dann Halbfinale spielst, ein Finale spielst und dass du danach halt der Körper sagt, okay, jetzt erstmal stopp, dann ist es auch okay, solange es jetzt keine Verletzung in dem Sinne ist, ne, wenn, dass man eine Entzündung hat, weil bei den Futures Bälle gewechselt werden, halt bei 9-11, ne, nicht wie bei den Challengers 7-9, wo die Bälle relativ frisch sind und dann halt die Konditionen halt extrem schwer sind, dann kann es auch mal passieren, dass man da auch im Arm halt mal Schmerzen hat. Ne? Es ist ja nicht so, dass es nur bei mir so ist. Ne? Wenn du mit allen Spielern redest, die setzen meiner Meinung nach dieses Jahr sehr, sehr viel, sehr viel aus. Ne? Deswegen denke ich, dass ich aktuell in der Hinsicht halt relativ gut drin bin.
Weil du es ansprichst, dann tatsächlich einige Spieler, die das sagen, andere Bälle, anderer Rhythmus, eben auch der Wechsel. Ist es vielleicht auch mal irgendwie eine Idee, das auch mal anzusprechen, dass das vielleicht eben auch verändert werden kann, auch auf diese Art von Turnier?
Also ich denke, das wurde schon die letzten Jahre viel angesprochen, vor allen Dingen nach Corona. Ich denke, es ist ja allen bekannt in allen Bereichen, nicht nur jetzt mit Tennis, dass Ressourcen halt, dass man Ressourcen kompliziert aussieht. Die Qualität von den Sachen generell ist sehr schlecht geworden. Dementsprechend auch die Bälle. Ich denke, viele gute Spieler haben das schon angesprochen. Und wenn du siehst, es gibt auch viele Profispieler, die Top 100 stehen, die suchen oder die gestalten ihren Kalender so aus nach den Bällen. Ne? Das gab es ja nie davor, ne? Dass du sagst, okay, ich werde meine Saison jetzt ausrichten auf, wie die Bälle sind. Ne? Das gab es früher nicht. Das war immer so, wo ist es mal angenehmer zu spielen, wo spielt man gut, was ist näher von zu Hause, dass man halt nicht so weite Reisewege hat, aber dass man sagt, okay, dieses Turnier setze ich jetzt aus, weil ich zum Beispiel Dunlop-Bälle habe und jetzt plötzlich habe ich Headbälle. Ne? Sowas gab es nicht und das ist aktuell der Fall. Deswegen weiß ich halt nicht, was man eigentlich groß daran ändern kann. Natürlich bei den Futures würde ich halt es auch so machen, dass man das wie bei den Challengern macht, 7-9 Ballwechsel, finde ich das Mindeste in dem Fall, ne? Wenn man schon weiß, dass die Qualität von den Bällen sehr, sehr schlecht ist. Und ich denke, das wäre machbar. Natürlich weiß ich, dass es fürs Budget, fürs Turnier halt das drastisch verändert. Aber im Endeffekt ist ja dann immer die Frage, wen beschützt man? Diejenigen, die das Turnier organisieren oder die eigentlichen Spieler, die spielen? Ne? Je bessere Konditionen man auf den Turnieren hat, desto besser werden auch die Turniere sein und desto besser werden sich die Spieler fühlen und dann wird natürlich auch die Qualität vom Tennis besser. Ne? Aber das ist halt dann immer die Frage, wie engagiert ist man, um sowas zu verändern.
Jetzt sind wir hier in Spanien, wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, allerdings, glaube ich, treffen wir uns zum ersten Mal in Spanien und du bist ja ein Experte. Wie sieht es denn genau hier aus? Wie würdest du diesen Swing hier in Katalonien und überhaupt in Spanien auch beschreiben?
Ja, also ich habe ja früher für Spanien gespielt, deswegen habe ich auch relativ viel Kontakt zum spanischen Verband. Ich habe dir erstmal letzte Woche gratuliert zu dem Swing. Ne? Also die haben mir jetzt gesagt, dass es 48 Turniere gibt in Spanien dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und ich meine, um sowas hinzukriegen, ist ja auch nicht leicht. Ne? Dass man so viele Clubs halt, dass so viele Clubs engagiert sind, um solche Turniere halt zu machen, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ne? Barcelona jetzt, das Swing natürlich, das ist für mich in meinem Fall angenehmer zu spielen, ist alles in der Reichweite, kann ich alles mit dem Auto anklappern. Ich meine, es sind 5 Stunden entfernt, ich spiele jetzt morgen, also ich bin jetzt gerade eben hier angekommen, ne? Kann heute Nachmittag entspannt trainieren, dann mich morgen vorbereiten. Und ich meine, das ist auch angenehm. Ne? Ich meine, wie viele Spieler hast du in Spanien, die sehr gut spielen? Ne? Natürlich ist das Swing hier sehr, sehr schwer. Du hast sehr gute Spieler seit dem ersten Match, zum Beispiel letzte Woche. Ne? Wirst du sagen, okay, du hast Schmerzen, aber du hast mal eine Runde, die etwas leichter ist und vielleicht schaust, dass du mal reinkommst. Gibt es ja auch manchmal der Fall bei den Futures, ne? Aber in Spanien aktuell nicht. Also die Turniere sind sehr, sehr gut besetzt. Ne? Auch von der ersten Runde aus musst du dich durchkämpfen und ist dann halt irgendwo auch kein Wunder, ne? Wenn Spieler von der Future Tour auf die Challengers rüberkommen, ne? Und anfangen Challengers zu spielen, dann siehst du halt, dass sehr viele Future-Spieler direkt sehr erfolgreich sind. Ne? Und ich denke, es liegt einfach daran, dass das Niveau einfach sehr ähnlich ist, ne? zum Challengers aktuell.
Mhm. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich habe nachgeschaut und es ist so, dass also bis jetzt, glaube ich, in Katalonien mehr internationale Turniere stattgefunden haben als in ganz Deutschland bis zu dem jetzigen Zeitraum. Woran liegt das? Warum gibt es hier so viele Turniere?
Gut, ich denke, dass die Liebe hier zum Sport sehr, sehr groß ist. Ne? Man müsste natürlich die Statistik schauen, aber Fußball, Tennis und Radsport ist natürlich in Spanien sehr, sehr beliebt. Ne? Und du hast auch so viele Clubs, die normalerweise halt viele nationale Turniere machen und sowas in dem Bereich. Deswegen für die dann halt einen Sprung nach oben zu machen, ist in dem Fall nicht so schwierig. Ne? Mhm. Und, aber ich könnte natürlich nicht sagen, warum in Deutschland halt es weniger Turniere gibt. Also natürlich würden sich die deutschen Spieler auf jeden Fall freuen, dass man da noch was machen würde, aber da müsste man halt wirklich schauen, was eigentlich machbar ist in Deutschland. Da bin ich nicht mehr so fit drin, um dein Feedback darüber zu geben.
Aber ist es auch so eine Verband-Commitments-Geschichte?
Ja, also, natürlich. Also der Verband hat ja auch ein gewisses Budget, ne? um den Turnieren zu helfen. Also ich weiß, dass in Spanien auf jeden Fall der Verband dieses Jahr sehr, sehr viel Geld investiert hat, um den Turnieren zu helfen. Und das ist natürlich dann sichtbar. Ne? Mhm. Also ich denke, hier wurden auch die Förderungen viel mehr aufgehoben, ne? Um halt den Spaniern halt einfach die Möglichkeit zu geben, ja, anstatt halt den Geld auszugeben, dann sagen wir, okay, wir investieren in mehr Turniere, mehr Möglichkeiten für die jüngeren Spieler halt in jeder Woche was zu spielen. Und anscheinend klappt das ganz gut.
Das hast du schon gesagt, eigentlich bist du mit dem Jahr ganz zufrieden soweit. Was würdest du sagen, fehlt vielleicht noch im letzten Schritt, um jetzt wieder ja, auch noch ein Stück wirklich wieder nach vorne zu kommen?
Ja, also ich denke, man müsste schauen, halt im Großen und Ganzen, wie ich gesagt habe, seit Januar, wie ist die Progression. Ne? Wenn wir jetzt sagen, am Anfang des Jahres habe ich eigentlich ganz ordentlich gespielt, habe gegen den Meierzer gewonnen in Monastir, wo wir beide ohne Ranking fast angefangen haben. Und habe mal dann ein gutes Match gespielt, da mal ein gutes Match gespielt. Dann habe ich in Reus zum Beispiel mein erstes Turnier jetzt gewonnen. Mhm. Dann die Wochen danach habe ich gegen Dugas verloren, der jetzt um die 200 steht. Ne? Dann habe ich in Val d'Oreix zum ersten Mal seit zwei Jahren, müsste ich schon, zwei oder zweieinhalb Jahren gegen einen Spieler gewonnen, der in den 200 steht. Ne? Dann gegen Tison verloren, der jetzt im dritten Satz, der jetzt auch kein schlechter Spieler ist. Ne? Der auch schon 20 stand. Und,
ein bisschen überrascht gewesen, dass so einer dann wieder auf der ITF-Tour auftaucht.
Genau, aber gut, ist jetzt 34 Jahre alt, der ist motiviert, der kennt schon den Weg nach oben. Und dann ist es halt auch nicht einfach, gegen so einen Spieler zu spielen. Ich denke, wenn der so weitermacht, der wird dann relativ schnell wieder hochkommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt die 20 wieder knacken wird. Aber auf jeden Fall sehe ich den als einen Spieler, der sehr gefährlich sein kann für den aktuellen Tennis. Ne? Er spielt relativ flott und das wird heutzutage abgerufen. Ne?
Das kann halt immer so ein bisschen mühsamer Weg sein, weil die ja, der Wettbewerb, gerade auf die Art von Turnieren, ist, haben ja viele Spieler auch schon bestätigt, immer intensiver geworden. Aber die Punkte haben sich nicht wirklich verändert. Ne? Also das heißt, ihr habt im Endeffekt mehr Wettbewerb, für das, dass ihr immer noch die gleichen Punkte bekommt. Das macht es ja auch wahrscheinlich auch ein bisschen härter, wenn man dann wieder zurückkommen möchte.
Ja, genau. Die Situation ist ja auch so. Ich habe auch mit dem Kieser in der letzten Woche darüber gesprochen, als ich damals meine ersten Futures gespielt habe mit 15, hattest du Futures gehabt, wo du bis zum Halbfinale, Finale kein gescheites Match gespielt hast. Ne? So, jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, seit dem ersten Match hast du sehr taffe Matches, sogar wenn du gegen Qualifikanten spielst, nicht einfach zu spielen, musst direkt Vollgas geben. Ne? Und alles mit den Punkten, das ist halt auch so eine Sache, ne? Die ich nicht verstehe. Wenn du jetzt beim 50er Challenger Halbfinale spielst, hast du 20 Punkte und wenn du beim 25er gewinnst, hast du 25 Punkte. Deswegen war es, finde ich, jetzt auch von der Planung her so, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele Augsburg nicht. Ne? Warum sollte ich denn jetzt für ein Turnier nach Deutschland fliegen und das Challenger dort spielen, wenn ich weiß, dass wenn es hier gut läuft, dass ich dann 25 Punkte mitnehmen kann. Ne? Natürlich muss man auch dann sagen, okay, wenn du natürlich Finale spielst, dann beim Challenger sieht es auch anders aus, aber da musst du auch realistisch sein. Ne? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich gewinne ganz schnell mal gegen 4 Spieler, die 200 stehen. Und die Draws bei den Challengern, die sind ja auch nicht leicht besetzt. So, und dann hast du halt das Problem, dass mit den Punkten, so wie ich es jetzt auch gerade sage, das wissen ja auch die ganzen Spieler, deswegen wirst du die jede Woche hier ansehen. Mhm. Und viele Spieler sagen, okay, ich spiele das Challenger nicht mit und dann spiele ich hier bei den Living Futures. So, dann hast du halt dieses Problem, dass viele Challenger-Spieler halt Future spielen. Mhm. Na, jetzt bist du halt wieder in dem Moment, wie 2017, denke ich, 2018, wo du halt mit den Futures halt auch 200 stehen kannst, wenn du die gewinnst. Mhm. Na, es gab ja früher damals viele Spieler wie Marc Chimère und die ganzen, die haben ja ihren ganzen Jahr kein einziges Challenger gespielt. Ne? Und die standen immer 200. Deswegen können wir die Qualis entspannt in den Slam spielen und schauen, was dort läuft. Ne? Ob das jetzt strategisch gut ist oder nicht, ist halt eine andere Sache. Ne? Aber es geht ja um halt, wie es bei einem Spieler laufen kann in der Saison. Ne? Deswegen, wenn ich dann spüre, dass ich wirklich bereit bin, halt 5 Matches durchzuspielen mit Spielern, die oben im Ranking stehen, dann werde ich definitiv aus den Futures rauskommen. Mhm. Ne, aber dann auch wiederum der Schritt von den Challengern bis zu den ATPs. Ich meine, die Top 100 Spieler, die sind halt sehr gut beschützt. Ne? Es ist sehr schwierig, aus dem Top 100 rauszufallen. Ne, deswegen wirst du wenig Spieler sehen, die aus dem 100 jetzt rausfliegen. Mhm. Es ist halt dann sehr, sehr schwierig hochzukommen. Und ja, ich denke nicht, dass es optimal ist fürs Tennis generell. Mhm. Aber es wurde viele Male angesprochen, aber Ton tut sich da halt tatsächlich gar nichts. Deswegen finde ich es halt schade, dann, wenn du halt siehst, es gibt ja viele gute Spieler, die 200 stehen, aber die nie die Chance haben, dann wirklich mit oben reinzukommen.
Jetzt ist auch wieder bald so, ja, Ligasaison. Hast du Pläne da auch in dem Bereich?
Also
für Team Events?
Genau, also ich spiele ja dieses Jahr weiterhin für die BASF. Mhm. Deswegen werde ich da schauen, dieses Jahr, ob ich reichlich Spiele mitnehmen kann. Ich denke auch nicht nur finanziell, sondern auch für generell für den Match-Rhythmus. Ja, wäre das auf jeden Fall sehr positiv für mich. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt im Juni noch die ganze Future-Tour spielen werde, wo ich weiß, dass ich Dienstag, Mittwoch anfangen werde, ist es dann einfacher zu planen und spielst du das Wochenende, falls das Future nicht gut läuft. Dann kannst du auch noch aussuchen, Freitag zu spielen, nicht nur Sonntag. Mhm. Und wenn du jetzt halt mit den Challengers halt die Quali spielst, dann ist es schwierig. Ja, weil da musst du dann wieder aussuchen, entweder Challengers oder Liga. Ja, dann unabhängig davon, wenn du auch noch in Italien spielst, wie ich es tue.
Da spielst du für?
Ich spiele für Padova. Mhm. Und wenn ich da auch am Sonntag spielen will, ne, dann wird es halt schwierig. Mhm.
Aber es ist trotzdem immer noch fester Bestandteil quasi eben auch des Programms, sag ich mal, und des Ablaufs.
Ja, genau. Also ich habe dieses Jahr, werde ich weiterhin also die ganzen Ligaspiele machen. Mhm. Letztes Jahr war es so, dass ich erst anfangen konnte mit Turnieren nach der Bundesliga, weil ich körperlich halt nach den OPs und mit der Rückenverletzung ich immer maximal nur ein Spiel spielen konnte. Deswegen war es dann gut, dann konnte ich halt die ganzen Ligaspiele mitnehmen und halt dann ja, schauen, wo der Körper steht. Ne? Aber dieses Jahr, wo ich jetzt konstant nur spiele, dann wird das Programm relativ voll sein.
Kannst du mal nochmal ganz kurz skizzieren, wie die aktuelle Trainingssituation aussieht? Also du bist, glaube ich, ja hauptsächlich jetzt auch alleine unterwegs, oder?
Ja, ich bin alleine unterwegs die Zeit. Wahrscheinlich, bis ich wieder mitspiele, konstant auf die Challenger Tour. Mhm. Ich bin jetzt wieder mit meinem alten Team zusammen, das ich 2017 hatte, wo ich mein bestes Ranking erreicht habe, in meiner Heimatstadt. Ist jetzt auch gut so.
Das heißt, altes Team ist nochmal, es geht um wen genau? Also,
ja, es war ein Argentinier, der war mein Trainer, seit ich klein war. Mhm. Dann war ich ja bei der Ferrero Akademie in längerer Zeit, und als ich nach der Akademie halt raus war, dann habe ich mit dem wieder angefangen. Und dann hatten wir ja unser guten Run halt das ganze Jahr hindurch bis zum 160 oder 170 Stand. Dann haben wir halt aufgehört, weil mein Coach halt nicht derjenige ist, der unbedingt viel reisen will. Und wenn du halt 170 stehst, dann kannst du halt nicht, also es geht nicht, dass du nicht reist. Ne? Deswegen muss ich dann eine Alternative suchen. Dann kam man die Verletzungen, dann ist so alles ein bisschen auseinandergefallen. Aber wir haben nach 2022 nach Hamburg, wo halt das mit den ganzen Verletzungen wieder angefangen hat, haben wir uns wieder zusammengetroffen und dann haben wir wieder halt angefangen halt zusammen zu arbeiten, und seitdem muss ich halt sagen, es ist auch super gelaufen, ne? Und ist ja auch nicht einfach heutzutage halt ein Team zu finden, womit du halt zufrieden bist, wo du gut mitarbeitest, das vor deiner Haustür ist, ne? Deswegen denke ich, dass ich das aktuell ganz gut gestaltet habe und ich mich wirklich wohlfühle. Ja. Deswegen ist es halt so, dass er immer noch nicht viel reisen will. Mhm. Er wird mal ein paar Turniere jetzt in Spanien mal mitfahren. Aber mein Physio hatte auch Krebs, deswegen war es ja auch die Überlegung, dass nach der Verletzung halt am 6. Januar halt er ein bisschen mit mir erstmal macht. Ja, dass er mit auf die Turniere kommt, wegen den Umständen ging es nicht.
Zum Abschluss vielleicht, du hast den Swing angesprochen, jetzt habe ich einen Spanien-Experten ja bei mir. Was ist denn so dein Lieblingsturnier, was du hier hast? Gibt es da was auch vielleicht in Verbindung mit der Stadt, die du hier jetzt besonders, oder als Destination auch besonders toll findest?
Naja, für mich ist es halt so ein bisschen das Thema, dass ich sehr früh bei einem großen Turnier mitgespielt habe. Und meine Lieblingsturniere, also mein erstes ATP, was ich damals mit 15 gespielt habe, war Valencia Open. Das Turnier leider gibt es ja nicht mehr. Aber das war so ein Turnier, wo ich halt eine sehr schöne Erinnerung dran habe. Valencia bin ich ja relativ oft und genieße ich mega dort zu sein. Natürlich in Madrid beim Master 1000 habe ich auch gut gespielt. Barcelona beim 500er. Das ist halt für mich dann, ja, so die besonderen Orte hier, ne? Aber ich meine jetzt zum Beispiel Reus, wo ich gespielt habe, war jetzt nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern die Leute sehr, sehr lieb, ne? Gutes Publikum gehabt. Ist ja nicht oft zu sehen, dass bei meinem Future so viele Leute dann zum Turnier kommen, dass die Tribünen mal voll sind, ne? Dann ist halt auch das schön, mal wieder das Gefühl zu haben, okay, man spielt halt auch mal fürs Publikum. Ne? Leider auf der Future Tour gibt es nicht so viele Momente im Jahr, wo das passiert. Deswegen denke ich erstmal, dass in den ganzen Orten, wo ich jetzt gespielt habe, erstmal, dass meine Favoriten sind. Vielleicht im Jahr, wenn wir mal ein Gespräch haben, vielleicht sieht es mal anders aus. Aber auf jeden Fall kann man mit Madrid und Barcelona nicht viel falsch machen.
Super. Perfekt. Sag ich schon mal vielen Dank.
Danke dir.
Kuhn hat keine schlechten Ergebnisse. In dieser Woche hat er schon wieder das Viertelfinale erreicht bei einem, ich glaube auch wieder 25.000er Turnier. und ist im Moment so auf dieser Ebene, ist jetzt auch wieder unter die Top 400 vorgedrungen, hat in Val d'Oreille ein Finale erreicht, was er gegen Martin Kližan verloren hat. Martin Kližan, der versucht wieder nach vorne zu spielen, hat in Hammamet im Halbfinale erreicht, in Reus hat er das Finale gewonnen, da gegen Anton Matusevic. Also er spielt sehr gutes Tennis momentan. Ich gucke auch relativ viele Matches von ihm. Das sieht sehr gut aus und das sieht sehr selbstbewusst aus. Und er sagt es dann ja auch hier, Verletzungsfreiheit ist das A und O. Und wenn er dann zwischendurch mal eine Woche auslassen muss, dann so ein bisschen aus ja, Selbstschutz dann auch.
Ja, also er spielt die Woche in Mataró, das ist jetzt eben, wo er noch ist. Das stammt genau aus dem Turnier. Wie gesagt, ich bin da gestern erst wiedergekommen und konnten dort eben vor seinem Erstrundenmatch dann noch sprechen. Ja, wenn er auf dem Platz ist, wie eh und je ein Kämpfer und er gehört ja trotz seiner ja schon gefühlten Ewigkeiten, die er auf der Tour ist, hat er ja immer erst noch 24 Jahre auf dem Buckel. Also das heißt, da ist ja auch wirklich noch viel, viel Zeit. Du hast angesprochen, die Ergebnisse sind eigentlich sehr, sehr konstant. Gerade eben auch die Finals in Gran Canaria, dann eben in Reus. Ja, da kam halt mal so ein Martin Kližan um die Ecke, das hat er ja auch erzählt. Das ist einer, gegen den kann man dann schon mal verlieren. Das ist halt einfach ein richtig starker, der zurzeit irgendwie wieder richtig Bock hat und anscheinend, soweit ich gehört habe, auch bei vielen Turnieren wieder für Wildcards anfragt und wie gesagt, da wieder voll dabei ist. Die Verletzungsfreiheit, ich habe Nicola Kuhn beim Challenger in Hamburg dieses Jahr schon mal ein bisschen länger sprechen können. Und da hat er das eben auch gesagt, dass das für ihn eben das A und O ist. Da sind wir wieder bei dem wichtigsten Punkt eben, dass man die Turniere eben auch spielen kann. Aber er wirkt eben jetzt auch ein bisschen entspannter, hat eben so diesen, nicht mehr diesen ganzen Druck. Und ich war ja damals mit dabei, als er in Braunschweig das erste Challenger-Turnier ja eigentlich aus dem Nichts gewonnen hat und kenne ihn daher, wie gesagt, eigentlich auch schon relativ lange. Und er wirkt eben auch sehr entspannt, scheint eben jetzt sich auch nicht so großen Druck aufzubauen. Für ihn sind eben auch diese Turniere hier in Spanien und in Katalonien Gold wert, da er eben mit dem Auto anfangen kann, wohnt ja eben in Torrevieja, in Valencia oder in der Provinz Alicante. Und da ist das alles irgendwie auch in Auto, in Schlagdistanz und ja, spielt diesen Swing jetzt, die, wie eingangs auch schon erwähnt, sehr, sehr hart sind. Und da ist es dann eben, sind so Finals auf der einen Seite natürlich sportlich sehr viel wert und auch Turniersiege sehr viel wert, weil man sich eben gegen 5 richtig starke Gegner behaupten konnte. Auf der anderen Seite ist natürlich der Wert, der dort entgegenkommt in Form von vielleicht 25 Weltranglistenpunkten nicht besonders viel. Und genau das wurde ja auch in diesem Gespräch thematisiert, dass es eigentlich wahrscheinlich eher noch eine Förderung dazu ist, dass eben die Diskrepanz zwischen den vielleicht sogar Top 100 Spielern und alles, was daraus fällt, immer noch größer wird. Und obwohl man ja seitens der Verbände immer wieder sagt, dass man versucht, das eigentlich eben entgegenzuwirken oder dem entgegenzuwirken, das scheint aber nicht wirklich Früchte zu tragen. Und deshalb sagt er ja, ist das so ein bisschen so eine eigene Liga, die sich hier auch ergibt von diesen Top 100 Spielern, wo es eben sehr, sehr schwer ist, dort tatsächlich reinzukommen. Er selbst, der im Oktober 2019 ja auch schon mal 174. der Weltrangliste war, bekommt jetzt für die großen Turniere ja auch nicht immer mehr eine Wildcard. Und da muss man jetzt eben diesen Weg gehen. Und dann kommt auch so ein Martin Kližan nochmal schnell um die Ecke, schnappt er dann auch nochmal schnell einen Turniersieg weg. Es ist einfach wirklich ein harter Weg. Ja,
ja, es ist ein hartes Brot. Und alle die Spieler, die sich da durchkämpfen und die dort spielen, da muss man einfach auch mal sagen, Hut ab, Chapeau. Und wenn ihr den Durchbruch schafft in die Top 200, dann gerade diese Grand Slams Qualis dann zu spielen, wo man einfach dann schon mal in der ersten Runde die Kohle bekommt, die man sonst für einen Turniersieg bekommt irgendwo, dann ist das einfach unglaublich viel wert. Und da kann man nur den Hut vorziehen. Wir haben es gesehen in dieser Woche, Henry Squire zum Beispiel, der die Quali in Roland Garros zum ersten Mal erreicht hat in seiner Karriere und gleich schon während wir sprechen, in der letzten Quali-Runde ist. Und das sind tolle Geschichten und das sind schöne Geschichten und die müssen dann auch unterstützt werden und die müssen dann auch gehört werden. Das hört ihr hier in der Challenger Corner hier von Florian Heer und mir. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter Instagram und Blue Sky. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt noch beim Interview mit Nicola Kuhn. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal in der Challenger Corner. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.